Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist die liebe Chrissy zu Gast und wir widmen uns einer Form der Essstörung, nämlich der Binge Eating Disorder. Und die liebe Chrissy wird uns da in ihre persönlichen Erfahrungen mitnehmen. Und ich glaube, das ist eine Form der Essstörung, die heutzutage in weniger im Fokus steht, aber trotzdem auch sehr, sehr viele betrifft und auch Probleme mit sich bringt. Und deshalb fand ich es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Art von Essstörung auch nochmal hier in den Podcast platzieren. Und ich finde es super wertvoll und ja, bin dir sehr dankbar, liebe Chrissy. Du hörst schon im Hintergrund zu, dass du heute da bist. Und deshalb heiße ich dich doch erstmal herzlich willkommen im Podcast Kopfknurren.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo. Ja, liebe Chrissy, vielleicht zu Beginn, stell dich doch unseren ZuhörerInnen einmal vor. Wer bist du?
Ja, ich bin Chrissy, bin jetzt 37 geworden und lebe in Berlin mit einer pubertierenden Tochter, die ist 14. Mhm. Und ja, habe einen Hauptjob, habe eine Nebentätigkeit und bin selbstständig als Fotografin und habe jahrelange Erfahrung mit der Essstörung.
Binge-Eating, ja. Ich hatte das tatsächlich auch erst, als ich mich damals in der Klinik überhaupt mit dem Thema so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe, habe ich das damals so flüchtig von gehört, aber hatte da selber, das war für mich so fast schon manchmal so ein ja, Widerspruch, aber eigentlich genau wiederum erklärend, wenn man sich das genauer anschaut, was da eigentlich hintersteckt. Und die Essstörung hat halt viele Gesichter. Erzähl doch mal, wie hast du diese Form der Essstörung erlebt?
Ja, boah, da musste ich sogar ganz, ganz weit zurückgreifen, weil ich bin tatsächlich erst vor knapp 3 Jahren überhaupt darauf gestoßen, dass es eine Essstörung ist. Mhm. Angefangen hat das bei mir schon tatsächlich in der Jugend. Okay. Ich habe einen Podcast gehört und durch Zufall hatte ein Mädchen darüber geredet, wie sie diese Essstörung wahrnimmt. Und Binge-Eating als sich war mir dieses Bingen schon bekannt als Begriff. Mit diesen Anfällen. Mhm. Und ich dachte so, okay, ich habe auch ab und an Binges. Aber das war für mich einfach wie eine Form von Essanfall, emotionales Essen, so Heißhungerattacken, irgendwas in der Richtung. Und dann hatte ich diesen Podcast gehört und habe dann verstanden, okay, das, was sie alles erzählt, genauso geht es mir auch. Mhm. Und anscheinend ist das nicht nur ein Binge, sondern anscheinend habe ich eine Essstörung. Und dann habe ich tatsächlich über ein Zentrum das in Erfahrung gebracht. Die haben eine Diagnose erstellt. Und dann habe ich vor 3 Jahren realisiert, okay, du hast eine Essstörung. Okay. Und das zog sich tatsächlich seit meiner Jugend bis dahin.
Und magst du uns einmal so abholen, weil du hast ja dann den Podcast gehört. Und in welchen Punkten hast du dich da konkret wiedergefunden?
Erstmal im Ausmaß meiner Binges.
Okay.
Das waren nicht typische Essanfälle, wie man es so kennt, weil das ist natürlich schwierig, immer das zu differenzieren. Wenn man über Binges redet, sagt man Essanfall und viele haben Essanfälle. Mhm. Aber dann gibt es ja das emotionale Essen, die Heißhungerattacken und die Binges in Form der Essstörung. Mhm. Und die Art und Weise, wie ich quasi diesen Essanfall erlebt habe mit meinen Gedanken, vorher, nachher, in der Häufigkeit, in dem Ausmaß, da habe ich das realisiert, weil genau darüber hat sie gesprochen und ich dachte, okay, genau das denke ich auch. Okay, genau so geht es mir auch.
Wow. Ja. Okay. Magst du uns einmal vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit es für dich in Ordnung ist, da einmal so reinzugehen, einfach auch von der Gefühlslage und auch von den Gedanken, so einen klassischen Binge zu beschreiben, der aber essgestört eben als solches auch dir identifiziert wird?
Also alles fängt erstmal damit an, dass es ein Drang ist. Mhm. Es ist nichts, wo ich so wie beim emotionalen Essen, da du hast Liebeskummer, du hast eine Periode als Frau oder irgendwas, was der Auslöser ist. Beim Binge ist es so, es können verschiedene Emotionen der Auslöser sein, da ist es auch egal, welche Emotionen. Mhm. Je nachdem, wie weit die Essstörung auch fortgeschritten ist. Es fängt irgendwann als negativ an, aber am Ende war es sogar so weit, dass auch dann, wenn es mir richtig gut ging, einfach wenn ich zu viele Emotionen hatte oder zu große Emotionen, hatte ich schon die Binges und irgendwann warst du tatsächlich sogar ohne Emotionsauslöser, dann war es eine Routine. Es wurde quasi chronisch.
Okay.
Und es fing so an, dass ich diesen Drang hatte, plötzlich aus dem Nichts heraus, oh, ich will jetzt essen. Ich muss jetzt essen. Und man denkt sich dann auch als Betroffener, oh nee, du weißt ja, was danach kommt, weil einem geht es danach richtig schlecht. Und das weiß man, man ist sich darüber bewusst. Aber dieser Drang ist so groß, dass man es tut. Und dann gehst du an den Kühlschrank oder bei mir in Berlin ist es so, dass wir den Lieferservice haben. Das heißt, ich kann jederzeit auch Dinge bestellen, die in einer Stunde bei mir sind.
Ja.
Und ein ganz klassischer Binge war in meinem Fall zum Beispiel, ich habe in relativ kurzer Zeit, wirklich kurzer Zeit, 30 Minuten, ganz, ganz viel gegessen.
Okay.
Richtig, richtig viel. Unter anderem, um nur zum Beispiel zu nennen, war
Ja.
das eine Toffifee-Packung, ein Viererpack Kinder Maxi King, eine Tüte Chips, drei zusammengeklappte Brote mit Wurst. Warte, diese Kinder Schokobons, eine ganze Tüte, eine Tüte Gummitiere, so eine Schnüre. Und was war das noch? Ja, ist auch egal. Da waren auf jeden Fall noch zwei, drei Sachen dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ist jetzt auch 1,5 Jahre her. Aber du merkst, in
Ja.
einer ganz kurzen, und das war in 30 Minuten, habe ich das alles aufgegessen.
Wahnsinn, ja.
Und so lange, selbst über meinen Hunger hinaus, ich war schon satt und mir war ganz doll übel und ich hatte ganz doll Bauchschmerzen. Aber ich habe weiter gegessen. Ich wollte und wollte weiter essen, immer weiter, immer weiter, bis sozusagen das, was ich zur Verfügung hatte, nicht mehr da war.
Okay.
Ich habe absoluten Kontrollverlust in dem Moment über mein Essverhalten gehabt. Absolut. Und dann ging es mir schlecht. Und das war dann ein Teufelskreis. Und das ging so weit, bis ich am Ende wochenlang jeden Tag mindestens einen Binge hatte.
Oh Gott, ja.
Und naja. Dann hast du keine Bewegung, weil dir geht es sehr schlecht, dir ist übel, du hast Bauchschmerzen, du hast Krämpfe. Nächsten Tag geht es dir genauso. Dann denkst du, du hungerst jetzt einfach mal ein bisschen. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Am Abend geht es wieder weiter.
Na krass. Boah, das ist so eine ganz teuflische Beziehung, die man dann zum Essen aufbaut. Aber irgendwie, also so eine, ja, ob man da Hassliebe in dem Moment zu sagen kann, weil man irgendwie sich gefühlt dem so ausgeliefert fühlt und eben, wie du auch sagst, total kontrolllos, ja, obwohl ich die Art sag ich mal, die Essstörung in der Form erlebt habe, dass ich mich darin sehr kontrolliert empfunden habe, ne, also genau das Gegenteil. Und eben mich dem Essen entzogen habe und das mich verweigert habe. Und trotzdem gab es so Ansätze, also das ist nicht vergleichbar, ne? Aber diese Extreme, die wir hier einfach jetzt gegenübergestellt haben, einerseits dieser krasse Entzug oder einmal diesen krassen Overload, den man in kürzester Zeit, ja, fast schon, den man inhaliert, ja, weil das ist Wahnsinn, was dann in den 30 Minuten dann auch letzten Endes du auch zugeführt hast. Aber da diese Unkontrolliertheit und dann, ja, immer dieses, was so dahinter steckt, ne, weil ich habe das auch damals gehabt, wie gesagt, in den Ansätzen, dass ich dann zum Beispiel gerade tagsüber auch gehungert habe, ne, und abends dann schon die Freude war, das sich angestaut hat, aber man sich dann nicht kalorisch gegessen hat und auch alles andere als ja, ungesunde Sachen, sondern sich dann versucht hat, trotzdem noch irgendwie gesund zu essen und dann meistens auch so Volumenfood, was einen sättigt, aber eigentlich nicht Kalorien hat. Und man verliert völlig diesen gesunden Bezug zu dem, ja, auch einem erstens regelmäßigen gesunden Maß und spürt dann, gerade wenn man den tagsüber dann halt hungert, dass irgendwann der Körper holt sich, was er braucht. Und trotzdem war es in meinem Fall dann so und auch im Gespräch mit anderen Betroffenen zügelt man sich weiter. Und so geht das halt in das andere Extreme, in diese Magersucht hinein. Und in deinem Fall war das ja irgendwie völlig losgelöst von einer Kontrolle, oder?
Absolut. Und das ist auch, glaube ich, das, was halt das Bingen von Heißhunger oder emotionalem Essen unterscheidet. Du hast keine Kontrolle mehr. Du willst das eigentlich gerne kontrollieren, weil du weißt ja, was es mit dir macht. Und du weißt, wie furchtbar das eigentlich ist. Aber in dem Moment hast du das nicht und das versteht halt auch keiner, ne? Ich habe tatsächlich auch nie mit jemandem darüber geredet. Ich meine, ich habe extrem enge Freundinnen, aber, oder auch meine Tochter. Und aber in dem Moment, alle wussten ja, ich esse mal viel. Habe ich auch mal draußen gemacht, ich esse gerne. Aber das, was ich dir gerade beschrieben habe, so einen typischen Binge, davon habe ich niemandem erzählt. Erst als ich mit dem Zentrum für Essgestörte geredet habe und das herauskristallisiert habe, war es natürlich ein Schock. Aber danach bin ich erst damit wirklich auch an Menschen getreten und habe darüber gesprochen und habe den Charme beiseite gelegt, ne? Weil ja, man schämt sich halt auch dafür.
Ja, und ich glaube, so auch vom Gefühl her, man fühlt sich so auch hilflos, oder? Man fühlt sich so irgendwie dem ausgeliefert und man fragt sich, was ist hier eigentlich gerade passiert? Weil das war so wie ein, so auch vielleicht so ein bisschen manchmal auch Filmriss, oder?
Ja, absolut. Absolut. Vor allen Dingen ärgert man sich danach. Und das ist das mit dem Kontrollverlust, weil danach realisierst du erstmal, was ist gerade passiert. Und dann denkst du dir, oh, musste das gerade wirklich sein? Und dann stellt man das alles so in Frage. Und wie unter Trance ist das passiert, obwohl man ja total beim Bewusstsein ist. Und währenddessen hat man auch diese furchtbaren Gefühle. So, oh nee, und noch mehr und noch mehr. Und das ist wie so ein Engelchen und Teufelchen. So, dieses Engelchen denkt sich, oh nein, mach das bitte nicht, du weißt doch, dir ist nach so dolle übel. Und das Teufelchen ist so, nein, nein, komm, das brauchst du jetzt, gib dir das und, oh, schlimm.
Ganz, ganz, auch so ein ganz, ja, diese, man spürt das auch, wie du das auch darüber erzählst. Und ich kann das so irgendwie auch sehr nachempfinden, man spürt dieses Ausgeliefertsein, diese Hilflosigkeit. Und das hatten wir, oder auch wir, sag ich mal, im Bereich auf der Magersucht, ja, die haben auch dieses Gefühl, und ich kenne das ja auch von mir, dass man spürt, man will etwas ändern, aber trotzdem holt einen die Magersucht in dem Moment immer ein und gleichzeitig auch die Angst vor der Zunahme, ja, was halt immer da so diesen ganz kranken Bezug zum Essen dann eben etabliert hat. Aber hinter alledem steckt halt eine Ursache, eine andere falsche Glaubenssätze. Und irgendwann zu verstehen, dass die Essstörung auch nur ein Konstrukt war, eine Art von, ja, ein Kompensationsmittel, um etwas anderes eben klein zu halten oder eben zu kompensieren, einen anderen Mangel zu füllen, aber dass dieser Konstrukt einen kaputt macht und dass letzten Endes gerade diese Angst, die sich daraus entwickelt hat vor dem Essen, genau diese Angst ist, die man dann durch, in meinem Fall, dann regelmäßigen, ausgewogen, konsequentem, normalem Essen, das als solches erstmal auch kennenzulernen, zu verstehen, sich wieder, sag ich mal, wortwörtlich einzuverleiben, wie das funktioniert. Das hat dann ja diesen extremen Bezug zum Essen nach und nach gelegt. Und eben, wie gesagt, die Glaubenssätze auch zu verstehen, warum, wieso, was steckt dahinter. Und deshalb die Frage an dich: Hast du, weißt du, wie du auch gesagt hast, es fing ja bei dir in der Jugend an, wenn du dann so rückblickend geschaut hast, kannst du ausmachen, was du durch diese Art von Ess- oder Bingen, in dem Fall ist ja nicht nur, ist ja eine extreme Form der Essattacken, was damit kompensiert wurde? Kannst du das irgendwie, hast du das mittlerweile analysieren können?
Ja, tatsächlich. Weil ich habe ja gesagt, der letzte Anfall war vor 1,5 Jahren. Liegt daran, dass ich über das Zentrum für Essgestörte dann natürlich eine Therapie vermittelt bekommen habe. Und laut Studien tatsächlich auch 86%, die in Therapie gehen, schaffen, die Essstörung nicht zu bekämpfen. Im Sinne von, es ist vorbei. Immer, immer, immer. Das wird nie so sein, ähnlich wie Depressionen. Weil das geht mit einher. Also, das war wie so ein Teufelskreis, ne? Ich hatte Depressionen, Depressionen haben mich in Binges gestürzt. Binges haben wiederum Depressionen ausgelöst. Und dann habe ich eine Therapie begonnen. Und in der Therapie hat sich dann auch herausgestellt, was die Ursache war. Ist Arbeit. Aber ich muss sagen, ich habe circa 1,5 Jahre, also 1 Jahr, Therapie gemacht. Und seitdem hatte ich wirklich keine Anfälle mehr. Nicht in der Art, also ne, trotzdem habe ich mal Heißhungerattacken oder sowas. Aber es gibt nicht mehr diese Art Binges in Form der Essstörung, dass ich über alle Maße also dieser Kontrollverlust, dieses krass übermäßige, dass das nicht mehr passiert. Und da haben wir herausgefunden, klar, es gibt ganz, ganz viele Ursachen, ne? Also in meinem Fall. Fing halt in der Kindheit schon an, dass meine Mutter viel diätet hat, dass meine ganze Familie übergewichtig ist und ich einen Glaubenssatz gepflegt habe, das passiert mir nicht. Und ich immer seit meiner Jugend dann, wo meine Mutter dann angefangen hat, willst du auch mit Diät machen, mir auch Abführmittel gegeben hat und so eine Geschichten, dass ich da dann für mich gesagt habe, okay, ich werde nie so dick wie alle anderen. Und ich dann immer gegen mein Gewicht gekämpft habe, sozusagen, gegen mich selber. Und am Ende war es aber innere Leere. Innere Leere, die ich versuchen wollte, mit dem Essen zu füllen. Das war am Ende wirklich, was sich herauskristallisiert hat, ne? Egal in welcher Hinsicht, weil ich war, oder ich bin, seitdem meine Tochter 3 Monate ist, alleinerziehend, habe immer einen Hauptjob gemacht, Nebenjob, mich gesellschaftlich angepasst und so weiter und wollte immer den Leuten irgendwas beweisen oder besonders mir wahrscheinlich, dass ich diese Leere auf der anderen Seite, alles, was mir fehlt, versucht habe, mit dem Essen zu füllen. Aber das tust du nicht, das Essen kommt und das Essen geht wieder raus. Das heißt, du kannst, das ist wie so ein Fass ohne Boden.
Schön gesagt, ja, gut beschrieben, ja. Und ich finde auch, man sagt ja auch immer, Essen sind Emotionen, die wir uns geben, ne? Und das kann auf eine, es ist eine ganz natürlich und essentielle, es gehört ja ganz natürlich und essentiell dazu, dass wir uns über Essen Lebensenergie zuführen. Das war auch etwas, was ich begreifen musste, dass Essen in meinem Fall nicht Feind war, sondern Freund und mich eben stark gesund hält und einfach meinen Körper letzten Endes braucht. Damit fördere ich meinen Körper. Und anstatt eben gerade auch mit meinem auch sportlichen Hintergrund, anstatt eben immer nur zu fordern und so auch fast schon zu massakrieren, ja, das war ein Funktionieren und irgendwie, ich habe eigentlich meinen Körper für meine Zwecke letzten Endes auch missbraucht. Und das so zu verstehen und so eine Liebe aufzubringen, dass Essen letzten Endes ein wohltuendes, aber auch notwendiges Lebensmittel ist, um ja eben gesund und leistungsfähig zu sein. Und diese Denke hat mir geholfen, mich dem Essen letzten Endes anzunähern, aber zu verstehen, dass man in meinem Fall genauso wie bei dir, wenn man sich meine Glaubenssätze anschaut, das war bei mir dieses, ich darf mir keine Fehler erlauben, weißt du, es muss perfekt sein und ich konnte durch diese Perfektion auch in der Essstörung letzten Endes mich so kontrollieren, weißt du, und mich so zurückhalten, mich so, ja, ich hatte vermeintlich alles im Griff, aber das war auch wiederum, eigentlich war ich ja völlig kontrolllos, weil eine Sucht hat immer was mit Kontrolllosigkeit zu tun. Und das ist eben, das als solches auch zu begreifen, nur die Form der Essstörung in deinem Fall ist anders zu meinem Fall, aber im Kern steckt dahinter eigentlich nur ein Mangel, den wir übers Essen oder Nicht-Essen gefühlt kompensieren oder auch bändigen und etwas, sag mal, auf etwas drauf essen letzten Endes, ohne die Wahrheit dahinter auch wirklich zuzulassen, auch mal wirklich anzugehen. Und deshalb sagt man ja auch, Essen oder eine Essstörung ist immer ein Symptom, was nach außen sichtbar wird oder auch nicht immer. Aber der Kern dahinter, das ist das, was man letzten Endes herausfinden muss, um dann wirklich die Ursache anzugehen. Das heißt, wie war das dann bei dir? Also du hast verstanden, okay, da ist eine innere Leere und eigentlich, wie du auch so schön geschrieben hast, mit Essen kann man das irgendwie kurzzeitig irgendwie oder in meinem Fall nicht essen, sich kurzzeitig das befriedigen, aber letzten Endes danach ist man ja auch nicht happy und die Ursache ist ja immer noch da. Das heißt, wie hast du auf eine wirklich effektive Art und Weise letzten Endes geschafft, einen gesunden Besuch zum Essen zu bekommen, aber gleichzeitig deinen tiefsitzenden Glaubenssatz auch immer mehr aufzulösen.
Du hast es gerade so schön gesagt mit dem Kontrollverlust. Das war natürlich bei mir in der Therapie auch ein Riesenthema. Ich bin halt ein Mensch, der sehr gerne alles unter Kontrolle hat. Egal, was das ist, ob das mein Leben ist, der Alltag mit meiner Tochter, meine Arbeit. Ich möchte ganz gern wirklich alles unter Kontrolle haben. So nichts passiert, ne, wenn ich das nicht bestimme. Und in der Essstörung war das natürlich wahrscheinlich unterbewusst. Also jetzt nicht, dass ich bewusst gesagt habe, und hier lasse ich mal los und lehne mich zurück,
Ja.
sondern das war aber die einzige Form von, ich gebe die Kontrolle ab, weil ich hatte ja dann keine Kontrolle darüber. Ich lasse los. Und das war ein Riesenthema in meiner Therapie. Aber das weiß ich noch. Und wie meinte Frau Arndt, Sie müssen aufhören, die Kontrolle für alles übernehmen zu wollen. Sie sagt, lassen Sie mal los. Auch jetzt merke ich das immer noch. Es ist nicht mehr so extrem wie damals. Aber ich merke immer noch so diese Enge in der Brust. So, was bedeutet das? Loslassen? Keine Kontrolle zu haben? Und daran durfte ich arbeiten. Ich habe nicht alles unter Kontrolle und es ist auch in Ordnung.
Ja.
Muss ich auch gar nicht, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und der effektivste Weg, wirklich dahinter zu gucken und die Themen anzugehen. Wir haben extrem viel an meiner Kindheit gearbeitet. An den Punkten, wie ist, ne, wie ist es dazu gekommen, wie bin ich aufgewachsen. Da kommen wir auch noch mal zur Kindheit zurück, dass ich wirklich immer von meiner Familie auch das Gefühl bekommen habe, ich habe ein körperliches Problem. Oh, du hast einen Bauch. Oh, hast du wieder zu viel Süßigkeiten gegessen. Nee, jetzt kein Nachtisch mehr. Und oh, dein Teller ist aber ganz schön voll, ne? Das war wahrscheinlich gar nicht böse gemeint. Ich meine, jeder, der ein Kind hat, der weiß, man sagt auch mal Dinge, wo man sich im Nachgang denkt, so, war jetzt vielleicht nicht nötig, war jetzt vielleicht nicht so nett.
Ja.
Aber man kann es nicht rückgängig machen. Und ich glaube auch zu der Zeit, früher war das alles eh noch ganz anders. Heute macht man sich dreimal mehr Gedanken darüber, was man ausspricht, als in meiner Kindheit. Da wurden einfach Sachen so rausgehauen und ja, ist doch nicht schlimm, so ungefähr, ne?
Ja.
Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ich war ein dickes Kind. Bis ich vor ein paar Jahren meine Kinderfotos angeschaut habe, wegen meiner Tochter, weil sie mich gefragt hatte und wir gucken so die Fotos durch, weil ich ihr gesagt habe, so ja, ich war halt so ein kleines Moppelchen und wir gucken die Bilder an und ich sehe auf einmal so, war ich überhaupt nicht. Gar nicht.
Ja.
Ich war wirklich ein kerngesundes Kind ohne Übergewicht
Ja.
und dachte so, wow, okay, was wurde mir eigentlich immer erzählt?
Weißt du, das ist jetzt etwas auch wiederum ganz ja, super Wichtiges, ne? In dem Fall, so mein Gefühl, weil du hast ja auch gesagt, du hattest in deiner Familie, warst da auch mit dem Thema Übergewicht auch konfrontiert, ja, weil auch Teile in deiner Familie auch, habe ich das richtig verstanden, übergewichtig waren, oder?
Ja, alle.
Ja, und es kann ja auch sein, dass, weißt du, das ist ja auch oft so, auch unabhängig jetzt in Familien, eher auch gerade in Freundeskreisen oder auch von Fremden, dir wird etwas vorgehalten, was sie eigentlich nur selbst betrifft, weißt du? Und man wird dann einem etwas vorgehalten und eher spricht da Neid auch aus dir oder etwas, wie beispielsweise, dir wurde gesagt, vielleicht auch dicker Bauch. Ich will das jetzt nicht sagen, dass dass deine Familie oder deine Eltern in dem Moment dir das vorgehalten haben, um ein eigenes Problem damit zu überschatten, ja, oder klein zu reden. Oder, das ist so die eine Seite, oder die andere Seite, sie wollten verhindern, dass, was eben der liebevollere Weg wäre, ne, dass die letzten Endes verhindern wollten, dass du auch eben übergewichtig wirst, so. Aber dass sie mit dieser Sorge, mit dieser Angst, mit dem, was sie eben auch dir gegenüber geäußert haben, letzten Endes eine Angst in dir verfestigt haben, sodass du vermeintlich glaubtest, okay, ich muss das hier wirklich kontrollieren, ja, ich muss hier aufpassen, wie mir auch von allen Seiten erstens gesagt wird und auch wie ich von allen Seiten das sehe, okay, ich muss mit Essen entsprechend da einen kontrollierten Bezug aufbauen, ja, und das ist eigentlich ein ganz, ähnlicher Verlauf, dass man eben vermeintlich darüber so eine Kontrolle ausübt und dann letzten Endes durch die Kontrolle irgendwann diese Kontrolle verliert, weil der Körper ins andere Extreme kippt, ne?
Ja.
Total. Und würdest du dann, oder wenn du jetzt mal so rückblickend schaust, wenn ich weiß nicht, egal wer das aus deiner Familie gesagt hat, zum Beispiel, lass den Nachtisch mal weg oder und so weiter. Aber wie du auch, wenn du die Bilder jetzt siehst, wie verstehst du das rückblickend? War einfach so eine Sorge da seitens der Familie, dass du auch eben sonst zunimmst? Oder war das einfach eigentlich ein Problem, was letzten Endes nicht da war, nur die Sorge eben größer? Oder hat man einfach, waren sie selber mit sich unzufrieden, dass sie dir dann auch etwas so gesagt haben mit dem deinem dicken Bauch, um von sich selbst abzulenken? Weißt du, wie ich das meine? So, was meinst du, welche Seite, was hat da aus ihnen gesprochen?
Also ich denke, wenn ich jetzt auch als Mutter darauf gucke, ne,
Ja, genau.
wenn man sagt so, ja, Nachtisch kannst du auch weglassen oder muss jetzt nicht so viel sein zum Beispiel
Ja.
oder am Abend die Schokolade. Ich glaube, dass man das eher aus dem erzieherischen Aspekt tut,
Ja,
gar nicht mal aus dem körperlichen Aspekt, sondern eher so dieses, es ist spät, ess jetzt nicht mehr so viel Zucker. Anstatt mir das zu erklären im Sinne von, dann kannst du nicht schlafen,
Genau.
dann arbeitet dein Magen noch oder dein Körper hat damit zu tun, du schläfst schlecht, verschieb das lieber auf morgen, nimm dir dann noch einen Schokoriegel oder sowas. Oder nach dem Essen, nimm nur eine kleine Portion, vielleicht weil du kriegst dann Bauchschmerzen. Das tut dir nicht gut. Diese Erklärung gab es ja nicht, sondern ich habe nur diese Aussage im Kopf. Oder halt von meiner Mutter tatsächlich, das war sehr prägend, weil das war nicht als Kind, das kam ja später erst in meiner Jugend, dass sie dann diese ganzen Diäten gemacht hat und mich einbezogen hat, weil klar, ich war pubertär, meine Tochter ist jetzt pubertär und meine Tochter ist wunderschön und hat einen tollen Körper. Ich hingegen sage ihr das auch immer und immer und immer wieder, interessiert sie aber nicht, ob was alle anderen Erwachsenen sagen. Denn für sie ist nur die Meinung ihrer Gleichaltrigen wichtig, ne? Der Gleichgesinnten um sie herum. Und die sind alle sehr, sehr dünn. Und je dünner, desto besser. Und die Jungs stehen sowieso auch nur auf Mädchen, die dünn sind. Und das ist so ihre Welt, die sie kreiert. Da komme ich als Mutter kaum gegen an. Ich meine, toi, 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 sie hat kein gestörtes Essverhalten. Aber sie hat eine Wahrnehmungsstörung, nenne ich das immer. Dass sie, egal wie sie aussieht, sie hat immer irgendwas zu bemängeln. Und das ist, glaube ich, aber in der Pubertät relativ normal, dass die am liebsten alles verbessern wollen würden.
So eine Perfektion.
Denn, genau, weil ich habe das auch bei anderen Müttern, wo ich dann denke, okay, die Tochter sieht jetzt genauso aus, wie meine Tochter gern aussehen wollen würde, aber auch die hat ein Problem und ein Thema. Und sowieso, wir Frauen, eigentlich haben wir ja immer irgendein Problem. Und ja, sie hat mich halt in der Zeit da abgeholt und hat mir Abführmittel gegeben und so weiter. Und hat dann irgendwann auch immer wieder festgestellt, oh, jetzt hast du aber eine breite Hüfte, ne? Und da kommen wir, glaube ich, zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Ja, bei meiner Mutter habe ich das extrem gespürt, noch bis heute, dass sie neidisch ist. So blöd, also es fällt mir super schwer, das auszusprechen, weil das wünscht man sich ja nicht, ne?
Nein,
Man sollte ja mit seinen Eltern auch nicht konkurrieren oder umgekehrt, die Eltern nicht mit den Kindern. Aber in ihrem Fall ist es tatsächlich so, dass sie es gerne anspricht, um mir so einen reinzudrücken, weil sie unzufrieden ist, weil sie sich ungesund ernährt, sich nicht bewegt und so weiter. Und sie ist halt übergewichtig. Und ich glaube, für sie war das auch immer so eine Ausrede. Sie hat immer gesehen, alle anderen in der Familie sind auch übergewichtig. Ach, das sind die Gene. Warte mal, bis du ein Kind bekommst. Dann siehst du genauso aus. Ne, sie war auch als Jugendliche sehr, sehr schlank, noch schlanker als ich das war. Und ich glaube, für sie war das immer so dieses Argument, naja, ich habe ein Kind bekommen. Das ist halt so. Das liegt halt in unseren Genen. Anstatt wirklich mal zu gucken, was müsste ich tun. Und nö, sie lebt auch heute noch sehr ungesund.
Ja, wie du auch ganz richtig sagst, ne, wie oft ist es eben ein Wegschauen und eigentlich selber das nicht wirklich mal auch in die Hand nehmen. Ne? Und das ist natürlich immer mit Arbeit und Überwindung und auch Disziplin verbunden, ja. Und jede Veränderung kostet eben auch Kraft und ist außerhalb der Komfortzone etwas, ja, zu verändern, umzusetzen, das ist einfach anstrengend und das ist, das mag der Körper nicht, ne? Auf ganz natürliche, aus ganz natürlichen Gründen. Aber letzten Endes findet nur dort die Veränderung letzten Endes statt. Und wenn du das so erzählst und auch aus der Kindheit, das ist eigentlich für mich jetzt auch eigentlich nur schlüssig, ja, warum sich das letzten Endes so entwickelt hat. Und gleichzeitig finde ich das bin ich so dankbar, so eine starke Frau jetzt hier vor mir sitzen zu haben, die da auch so klar und auch reflektiert drüber spricht und jetzt auch da drüber steht. Aber genau wie du sagst, das ist so oft ein Thema und auch gerade heutzutage, dass wir uns mit auch einem Ideal oder vermeintlichen Ideal vergleichen, aber eigentlich die eigene Wahrheit gar nicht sehen, weil man von außen etwas herangetragen bekommt oder im Außen sieht. Aber erst vielleicht Jahre später, so wie bei dir, wenn man dann in ein Fotoalbum schaut, denkt man sich so, ich habe das so damals gar nicht gesehen, sondern ich hatte ein Bild von mir selbst, was aber eigentlich gar nicht gestimmt hat, ne?
Ja, danke für das Kompliment.
Ja, sehr gerne. Ganz, ganz, ganz.
Ja, genau. Und das zu realisieren, ja, das war ein langer Weg.
Und wie hast du da... du hast dann eben diese Unterstützung bekommen und du hattest auch erzählt, dass du während dieser Binges, wenn das Essen dann letzten Endes weg war, dann war dann auch erst zu Ende, obwohl du dann eigentlich schon vielleicht früher das Gefühl hattest, du warst satt. Hast du dich dann manchmal versucht, vielleicht selbst, sag ich mal, so zu überlisten, in dem Sinne, dass du einfach kleinere oder weniger dann auch zum Beispiel bestellt hattest oder weniger irgendwie zur Verfügung war, oder hast du immer einen Weg gefunden, dann doch weiter zu essen? Oder wie hast du dich da vielleicht selbst bremsen können oder geschützt? Oder wie ist es dir dann gelungen, generell das wirklich ganz abzulegen?
Sehr gute Frage. Da musste ich gerade sogar schon bei lächeln, weil da hast du so einen Punkt getroffen. Ja. Tatsächlich habe ich natürlich alles Mögliche ausprobiert, ne? Einfach dann wirklich weniger zu bestellen oder einfach gar nicht mehr einzukaufen. Wenn der Drang aber da war, war das völlig irrelevant, weil ich bin teilweise nachts dann losgelaufen zu irgendwelchen Imbissen und habe mir Sachen gekauft.
Okay, ja.
Es ist halt, und da kommen wir wieder zu diesem Thema Essstörung, es ist eine Sucht.
Ja.
In deinem Sinne war das Magersucht und in meinem Sinne war es die Esssucht. Und wenn der Drang da war, dann war er so extrem da, dass auch wenn ich da nichts zu Hause hatte oder wenn ich zu wenig hatte, ich habe ja dann angefangen, es ist ja auch nicht immer so gewesen, dass ich gleich alles in mich hineingestopft habe. Gerade als ich so kontinuierlich lange auch Binges hatte, dass es anfing mit, na, ich habe jetzt ein bisschen Appetit. Dann habe ich ein Brot gegessen. Oh. Und dann war das wie so ein Startschuss. Okay, und jetzt... Ja, dann esse ich jetzt noch die Würstchen. Okay, dann war ich auch Vegetarier zwischendurch. Dann habe ich halt den Käse gegessen, dann habe ich die Käsescheiben gegessen. Okay, dann hatte ich noch Knäckebrot. Ja, okay, dann nehme ich noch Knäckebrot. Reiswaffeln sind auch noch da. Okay, die habe ich dann trocken gegessen. Und so fing es an, dass ich alles, was ging, gegessen habe. Nicht immer in dieser kurzen Zeit, manchmal sogar auch über den Tag verteilt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn nichts zu Hause war, ja gut, dann bin ich losgegangen oder habe halt dann beim Lieferservice bestellt. Und dadurch, dass meine Tochter ja auch bei mir war, ich hatte halt früher nur 2 Tage, wo der Papa sie genommen hat. Mittlerweile haben wir ein Wochenwechselmodell. Und was ich vorhin meinte, sowas macht man ja auch nicht in der Öffentlichkeit. Und genauso ging es mir auch mit meiner Tochter. Ich hatte extreme Angst davor, dieses Verhalten an mein Kind weiterzugeben.
Ja, ja.
Dass ich im Endeffekt dann teilweise, da konnte ich wirklich auch die Kontrolle behalten. Im Sinne von, ich warte, bis sie schläft.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen kann. Ich meine, wenn hier Raucher zuhören, die kennen das vielleicht, wenn man sich vornimmt, nicht zu rauchen. Und man raucht dann nicht explizit eine gewisse Zeit. Aber eigentlich ist in einem schon so drin, diese Unruhe, diese Nervosität, dieses positive Nervössein, aber mit der Vorfreude darauf, es bald zu tun. Ja. Irgendwann wieder essen zu können. Und sobald sie dann geschlafen hatte, bin ich an den Kühlschrank gegangen und dann ging es halt auch los. Ne? Und es ist schon Wahnsinn, wenn ich daran denke, dadurch, dass es jetzt auch eine Weile her ist, was das halt wirklich mit einem macht.
Ja. Also es ist wie in so einer Parallelwelt unterwegs, oder?
Total. Ja, wie in so einem Traum.
Ja. Ja. Weil es ist zum Beispiel die Form, also die Bulimie ist ja auch so eine Art von so Zwischenform zwischen beiden. Ja, der Körper, wie ich auch sagte, der holt sich irgendwann, was er einfach braucht und dann aber auf eine extreme Art und Weise. Und diese Formen der Essstörung ist immer eine Art von eben Kompensation und eben dieses erst sich zurücknehmen oder eben von außen auch eben dieses so innerlich verfestigt, man muss sich hier irgendwie kontrollieren, aus der Sorge eben zuzunehmen, weil man, wie beispielsweise in deinem Fall, das so familiär geprägt war oder eben da so das Risiko, sage ich mal, so bestand und das verfestigt sich. Ne? Und gerade auch mit den Äußerungen deiner Mama und dann auch, wenn ich von Abführmitteln höre, was du erzählst, das ist ja tragisch, was da einfach auch in so einem prägenden Alter einfach passiert ist. Ne? Und dass du da dich darin auch emotional verrannt hast. Es ist so irgendwie so irgendwie trotzdem logisch, ne? Oder nicht trotzdem, sondern es ist logisch. Und ich glaube, dass sich viele da auch in den Erzählungen von dir einfach auch wiederfinden, weil man, sag ich mal, eben Glaubenssätze in sich trägt, die man nicht immer auch benennt oder noch nicht kennt, weil man noch nicht so weit vorgedrungen ist. Aber man kennt diesen Drang dann zum Essen, aber verweigert sich dies oder wie der Bulimie ist dann manchmal vom Gefühl her zu viel, was noch nichts mit einem wirklichen Essanfall zu tun hat, wenn du auch das jetzt hier auch beschrieben hast oder auch nur kleinere Formen davon, muss ja nicht immer auch, kann auch eine ganz normale Menge gewesen sein, aber im Bereich der Bulimie kann auch wenig zu viel sein, so gesehen. Ne? Und das ist dann eben die Form, dass man sich dann auch davon wieder befreien möchte, weil das ja mit etwas so eben mit dieser Angst konnotiert wird, dass das letzten Endes einen ja zunehmen lässt. Und dieses Zunehmen, ja, diese Angst, das finde ich durchfließt sozusagen jede Form irgendwie der Essstörung. Aber am Ende verselbstständigt sich der Körper, weil er letztens diese Energie braucht. Und deshalb ist es ja ein zentraler Punkt, dass man lernt, wieder sich einem regelmäßigen, normalen Essverhalten zu nähern, normalen Portionsgrößen, sich erlaubt und gibt, sag ich mal, ein zu viel oder zu wenig letzten Endes zu vermeiden, sondern dass man auch wieder das Vertrauen letzten Endes aufbaut, eben versus der Kontrolle und dass man vor allem dann auch versteht, wo der Grund liegt und dass man dann begreift, wie du auch so schön gesagt hast, es ist ein Fass ohne Boden, dass man darin eigentlich nicht oder das eigentliche Problem damit nicht behebt, sondern dass man da eben ran muss, dass man das bearbeiten muss und dass man ja, wie du auch schon gesagt hast, mit der Kontrolle erstmal loslassen musst und da auch das Vertrauen in dir groß machen musst, dass du es darfst und dass du es kannst und dass dein Körper es gut mit dir meint und dass du vertrauen darfst und dann auch durch das Loslassen erst zulässt, was eigentlich deine Natur, dein Wesen, das Leben mit dir vorhat, anstatt ständig in so einem Kontrollmodus, Tunnelblick. Oder eben, wie wir auch gerade gesagt haben, Parallelwelt sich letzten Endes zu verlieren, weil man dann eigentlich ständig gegen sich arbeitet, nicht mit sich und der Körper einfach irgendwann, wie gesagt, sich so sehr verselbstständigt und dann wird so die Distanz zu einem Körper umso größer, weil man sich dann irgendwie nur selbst verurteilt, ja. Und das nimmt dann eben dieses Extreme an und verfestigt sich, chronifiziert sich so und dann sind wir eben in dieser Sucht so gefangen. In diesem Teufelskreis, wie du auch so schön gesagt hast. Und ich ziehe wirklich immer auch vor jedem den Hut, der dann eben diese Kraft, erstens diese Einsicht und dann die Kraft auch aufbringt, da etwas zu verändern. Weil ich glaube, jeder, der auch hier hört, zuhört und vielleicht auch selbst betroffen ist, der kennt so diese zweierlei Gefühle. Auf der einen Seite dieses, man fühlt sich unwohl, man fühlt sich schlecht, hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Aber auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits, dass man vielleicht was gegessen hat. Oder auf der anderen Seite, ich habe es wieder nicht hinbekommen. Ich wollte doch heute endlich etwas ändern. Und darin pendelt man sich so. Und dann zu begreifen, wie gesagt, dass das nicht das Leben ist, dass das Leben ein anderes ist und nicht so, wie wir das über Jahre gepflegt haben, sondern dass wir eben lernen müssen, dass Essen Freund und nicht Feind ist, wie ich auch zu Beginn gesagt habe, und dass eigentlich ja ein anderes Problem dahinter liegt, aber das Essen nicht die Schuld ist, dass man selbst nicht die Schuld hat, sondern dass man einfach jetzt diese Hilfe braucht, um da seinen gesunden Weg zurück ins Leben und darüber hinaus zu finden. Und wenn du jetzt auf deinen persönlichen Weg schaust, Chrissy, was hat dir konkret geholfen, um ein gesundes Essverhalten zu entwickeln?
Du hast es gerade so schön gesagt, die Erkenntnis. Mhm. Überhaupt, dass, also wirklich für mich war die größte Hilfe, dieser Schlag ins Gesicht zu realisieren, du hast eine Essstörung. Okay. Nachdem ich diesen Podcast gehört habe, ist für mich erstmal, ich kann es so schwer beschreiben, ich habe jegliche Emotion durchgemacht. Ich dachte so, wow, du bist essgestört. Und ich dachte so, krass, wie furchtbar eigentlich. Also ich habe wirklich geweint auch. Mhm. Andererseits war plötzlich diese Freude da. Es hat einen Namen.
Ja.
Weil ich hatte kurz zuvor mit meiner Freundin darüber geredet, weil das unterscheidet zum Beispiel meine Form der Essstörung von den anderen beiden. Weil sowohl die Magersucht, also ne, die Anorexie, als auch die Bulimie ist ja meist etwas, was kontinuierlich existiert. Das ist beim Binge-Eating nicht so. Da kann das auch sein. Ich habe ja immer dagegen gekämpft, ne? Ich habe 20 Kilo abgenommen. Dann, also früher war es ein kleinerer Rahmen, da waren es 5 Kilo, in dem ich gependelt habe. Dann waren es irgendwann 10 Kilo und dann 15 und am Ende waren es 20 bis 25, die ich innerhalb, auch wirklich kürzester Zeit, innerhalb von 6 Monaten konnte ich das abnehmen. Und innerhalb von aber 2, 3 Monaten hatte ich es wieder drauf. Also noch schneller.
Das kann ja nicht gesund, das kann man, ne? Das ist ja Wahnsinn.
Absolut nicht. Und es macht ja was mit einem auch. Und dann habe ich noch mit meiner Freundin geredet. Ich sage, ich verstehe es nicht. Ich weiß doch, wie es mir geht, wenn ich mein Wohlfühlgewicht habe. Ne? Und da reden wir nicht von 50 Kilo bei 1,80 Meter, sondern ich bin 1,65 Meter. Und mein Wohlfühlgewicht liegt ungefähr bei 60 Kilo. Und ich weiß, wenn ich das habe, ich bin super glücklich, mir geht's gut. Ne? So diese Gefühle, die kann ich auch abrufen sofort. Und trotzdem, Entschuldigung, und trotzdem habe ich gesagt, sabotiere ich mich immer wieder selbst und nehme wieder zu und komme in dieses Essverhalten und habe zu ihr gesagt, ich verstehe es nicht, ich möchte das nicht mehr. Ich bin doch mittlerweile über 30. Es muss doch irgendwann aufhören. Ja. Und dann habe ich diesen Podcast gehört. Ich habe das realisiert. Ich denke so, krass, du hast eine Essstörung. Und erstmal war so diese Panik da, dieses Wow. Und ich dachte immer, und da werden sich wahrscheinlich viele wieder erkennen, weil das ist typisch für Binge-Eating, du willst auch eigentlich dich übergeben. Du möchtest eigentlich diesen Ersatz dazu haben, um alles wieder loszulassen. Ne? Mhm. Und ich habe mir so oft den Finger in den Hals gesteckt. Ich habe das mit einem Kochlöffel probiert. Ne? Und ich dachte immer so, warum kriege ich das nicht hin? Ich konnte das nicht. Da habe ich so eine krasse Blockade gehabt. Ich habe mich nicht übergeben, egal was ich gemacht habe. Mhm. Und habe immer gedacht, na gut, zum Glück, weißt du, ne? dann werde ich zumindest in keine Essstörung rutschen. Weil ich liebe Essen zu sehr, ich esse gerne, ich esse viel. Das heißt, ich werde nicht magersüchtig, aber übergeben kann ich mich auch nicht. Das heißt, Bulimie werde ich auch nicht haben. Und naja, dann halt nach circa 20 Jahren dann zu realisieren, okay, du hast doch eine Essstörung, weil die existiert in der Form, wie ich sie habe.
Ja.
Aber auf der anderen Seite war es dann auch so erleichternd, weil ich wusste, okay, und jetzt sind Menschen da, die helfen mir. Die kennen sich damit aus. Die wissen, was zu tun ist. Und der Weg wird wahrscheinlich hart. Mhm. Aber den gehe ich jetzt. Und ja, auch da merke ich wieder, wie die Last von mir abfällt. Ne? Ich kann das wirklich in der Erzählung alles nochmal so nachfühlen, wie es war.
Das hört man auch, ja. Man hört das Lächeln.
Mhm. Ja, und dann kam halt so diese Erleichterung aber auch auf der anderen Seite. Und ja, in dem Moment wirklich diese Erkenntnis und dieses Realisieren, das hat mir enorm geholfen, da hinzugucken und das anzunehmen. Ich glaube, egal was du hast, ob das Depressionen sind, ich hatte auch schon mal mit einem Burnout zu tun und da war genau das gleiche Thema. Mhm. Ich bin super zielstrebiger Mensch, extrem organisiert, Aber dieses hinzugucken, anzunehmen, so du hast jetzt einen Burnout, du hast jetzt eine Essstörung, ab da fängt der Weg an zu heilen.
Ja.
Sich für den Weg der Heilung überhaupt zu öffnen.
Und wann wurde der Schritt der Einsicht war? Wie hat sich dann fortan das so entwickelt? Gab es dann noch kleinere Essanfälle oder war das dann wirklich von jetzt auf gleich, konntest du das eben, sag ich mal, deine Stärke letzten Endes dann doch wieder dafür einsetzen, weil du das benannt hast und dann dich quasi, sag ich mal, deine Stärke, die dann auch, manchmal ist es ja auch so, dass man durch die eigenen Perfektionismus dann sich vieles verweigert, wie zum Beispiel auch in der Magersucht und dann daran so diszipliniert und streng ist, aber irgendwann, wie beispielsweise in der Bulimie, dann doch oder Körper sich dann so danach sehnt und dann, dass man einem anderen Extremer verfällt, dann aber sich in dem Fall übergibt, in deinem Fall in der Form der Essstörung nicht. Aber inkorporiert ist ja schon diese Disziplin, diese Strenge, die ist ja da, diese Kontrolle. Konntest du das aber dann ins, sag ich mal, ins Positive umdrehen wieder und diese Stärke, die du ja in dir trägst, für dann deine Heilung einsetzen und dann das vermeiden, solche Essanfälle? Oder wie ging es danach weiter nach der Erkenntnis?
Natürlich nicht. Also es ist auch jetzt nicht so, du fängst eine Therapie an und alles hört auf.
Ja.
Das hatte ich vorhin auch damit ansprechen wollen. Wenn du eine Essstörung hast, das ist wie ein trockener Alkoholiker. Du wirst sie nicht mehr los. Es ist nicht so, du machst eine Therapie und du bist geheilt. Wie mit einer Depression. Hast du eine Depression, wirst du dein Leben lang immer damit zu tun haben. Aber du lernst, damit umzugehen. Und in meinem Fall war es natürlich innerhalb, also ich habe die Therapie begonnen. Ich war dafür offen, weil ich auch vorher schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu tun hatte und mich auf dem Gebiet schon mit vielen Sachen auseinandergesetzt hatte. Oder auch wegen dem Burnout, das hatte ich ja auch. Und dann bin ich viele Themen angegangen. Aber die Therapie hat begonnen. Und okay, was da wahrscheinlich auch extrem geholfen hatte, das kann ich hier jetzt auch jedem nur ans Herz legen, der sich irgendwie angesprochen fühlt. Der Gedanke daran ist ziemlich schlimm, aber es zu verschriftlichen, eine Art Esstagebuch zu führen.
Ja.
Und ich weiß noch, meine Therapeutin hat mich gebeten, es gab eine App und sie meinte, ich soll bitte alles, was ich esse, soll ich dort einpflegen, damit sie sich ein Bild darüber machen kann. Und das habe ich am Anfang noch gut gemacht und da habe ich sehr gut darauf geachtet, was ich esse.
Ja.
Dann hatte ich den ersten Anfall. Ich habe noch die ersten 2, 3 Sachen eingetragen und dann habe ich aufgehört. Und dann hatten wir die Sitzung und dann hat sie mich auch gefragt. Und dann habe ich ihr gesagt, so und so war das und es tut mir leid, ich habe aber meine Sachen nicht mehr eingetragen, ja. weil ich mich geschämt habe. Da kommen wir wieder zu diesen ganzen Emotionen.
Genau.
Ich wollte das nicht nur vor ihr, besonders vor mir selber. Ich wollte das nicht sehen, was ich da tue und das festhalten. Aber ich habe mich darin geübt und habe das immer wieder mehr gemacht. Also ne, beim nächsten Mal habe ich 3 Sachen mehr eingetragen und habe dann aufgehört. Beim nächsten Mal habe ich alles eingetragen. Vielleicht das nächste Mal darauf wieder nicht. Mhm. Aber das einzutragen und einen Blick dafür zu bekommen, was passiert da eigentlich? Und vor allen Dingen bewusst an die Geschichten zu gehen. Weil sie hat mir immer das Gefühl gegeben, sie verurteilt mich dafür nicht. Sie hat mir immer wieder das Gefühl gegeben, es ist okay,
ja,
es hat seine Ursache, es ist nicht schlimm, es ist auch nicht schlimm, wenn sie so und so viel essen, Frau Arndt. Und ja. Dann habe ich das irgendwann für mich angenommen und habe es wirklich festgehalten. Und ich glaube, das war dann auch so der Schlüssel, ne? Dass ich dann darauf gucken konnte.
Ja.
Und dann es wahrgenommen habe und irgendwie dann im Laufe der Therapie, also ich hatte bestimmt noch 3, 4 Monate schlimme Essanfälle. Nicht mehr täglich, aber mindestens 1, 2 Mal die Woche. Und dann innerhalb der Therapie ist das ausgelaufen. Je mehr wir an die Themen gegangen sind, die ja dahinter gesteckt haben, hinter der Essstörung, weil das hast du vorhin auch so schön gesagt, das sind Symptome, ne? Ja. Die Essstörung ist nicht das Problem. Das Problem liegt dahinter und der Körper möchte uns zeigen, hey, guck doch mal hin. Und solange du nicht hinguckst,
genau,
solange gebe ich dir das immer und immer wieder, bis du verstehst, was ich von dir möchte.
Ja.
Weil ich möchte gesehen werden und wir bestrafen. Also das habe ich auch zu der zu den anderen Hintergründen, war das aber natürlich auch ein Aspekt. Ich selber wollte mich bestrafen. Ich habe das auf keine andere Art und Weise gemacht. Ich meine, es gibt gerade auch so Jugendliche, ne, die sich selbst bestrafen, indem sie oder mit ihren Emotionen nicht auskommen und dann ritzen sie sich. Und die wissen auch, das tut weh, das blutet, da gibt es Namen, aber in dem Moment haben sie diesen inneren Druck. Und so ist es ja bei mir auch gewesen. Und es war wie eine Form von, ah, hast du schon wieder nicht hinbekommen, siehst du, guck mal. Und jetzt zeige ich dir, du kriegst sowieso gar nichts hin. Und das war immer dieses Gefühl, als hätte eine zweite Person mit mir gesprochen und als hätte ich mich bestrafen müssen für Dinge, die ich in meinem Kopf, was ja Blödsinn ist, ne? Weil jeder Außenstehende hätte niemals gesagt, du kriegst nichts hin. In meiner Welt war das so, oh, ich habe ein Kind, ich bin alleine, ich verdiene keine fünfstelligen Beträge im Monat, ich habe kein Porsche, ich habe kein Haus am See. So, was bist du eigentlich? Wo willst du hin? Ne? Ja. Und in dem Moment habe ich mich dafür auch bestraft. Und dann zu sehen, mein Körper, was mache ich gerade eigentlich mit dir? Das hast du gar nicht verdient. Also ich habe meinen Körper als wie eine Person betrachtet. Wie eine liebevolle Freundin, mit der ich ja so auch nicht umgehen würde, mit der ich niemals so reden würde wie mit mir selbst. Und das, das war nämlich eine richtig gute Frage von meiner Therapeutin. Die meinte dann irgendwann, was sagen Sie sich denn eigentlich so in den Momenten? Oder, ne, war wie, oh, die Frage, die war hart. Da musste ich sofort, als sie mich das gefragt hatte, bin ich in Tränen ausgebrochen, weil, Ramona, du weißt nicht, wie schlimm ich mit mir gesprochen habe, wie abwertend ich in meinen Gedanken vor meinem Spiegelbild stand, wie ich auf mich geguckt habe. Ganz, ganz schlimm. Ich habe wirklich, und das habe ich dann mit meiner Therapeutin ausgearbeitet und habe es ihr gegenüber auch ausgesprochen. Und sie meinte, okay, da müssen wir ran. Ne? Und dann kommen wir wieder zu diesem Körper als Person, als liebevolle Freundin, so würdest du niemals mit jemand anders sprechen. Und dann habe ich erstmal verstanden, so, ey, eigentlich muss ich doch für dich da sein. Ich muss dich doch unterstützen, weil du bist doch 24/7 für mich da. Wegen dir bin ich gesund, habe zwei Beine, ne? Kann arbeiten, dies, das. Ja.
Ich finde es. Genau, das ist es. Und dieser gedankliche Switch auch, dieses mit sich seinem Körper verbinden, das habe ich halt damals auch richtig gespürt. Ich muss mich mir zuwenden und ich muss mich mit meinem Körper verbinden, weil ich losgelöst von ihm irgendwie unterwegs war und er hat alles für mich getan. Jetzt muss ich doppelt in ihn investieren, ihm zurückgeben. Und ich habe halt aus meiner Recovery so mein schönes Projekt gemacht, ja, mich gut um meinen Körper zu kümmern, auf ihn Acht zu geben, achtsam zu sein. Und ich finde es auch, dieses Ernährungstagebuch, was du gesagt hast, ich glaube, das war auch dahingehend super hilfreich, weil du dann so diese Distanz, weil das Essen war so etwas, wovon man sich vielleicht so auch weg abgewandelt hat, weil man da so eine Gefahr drin gesehen hat, aber indem, dass du es aufgeschrieben hast, dich wieder mit dem Essen konfrontiert hast, indem du das benannt hast und auch gespürt hast, deine Therapeutin verurteilt das gar nicht, bewertet das gar nicht negativ, sondern sie nimmt das auch an, hast du gelernt, das einfach auch anders anzunehmen und sich auch, glaube ich, wieder getraut, einfach dem Essen, sage ich mal, in die Augen zu schauen, oder?
Ja, absolut. Wie du sagst, genau. Ich habe angefangen, mir selber dann auch zu vertrauen.
Ja.
Und mir den Raum zu geben. Du hast es gerade so schön gesagt, dieses mich wieder mit mir selbst zu verbinden. Auch wie ich es gerade beschrieben habe, es war wirklich wie Körper und ich.
Ja,
und dann waren wir wieder, aber dann habe ich gelernt wieder, wir sind doch eins, wir arbeiten doch zusammen und wir sind doch füreinander da.
Genau. Und das ist so etwas, weißt du, ich finde heutzutage, und das ist, da kann man auch wieder nochmal drauf schauen, weil heutzutage sind wir oftmals so im Außen unterwegs, versuchen es anderen recht zu machen, anderen gerecht zu werden. Aber was ist mit uns? Werden wir unserer gerecht, unseren Bedürfnissen, nehmen wir uns wichtig genug? Und wenn wir das mal verstehen, wenn wir uns selbst einfach wichtiger nehmen, uns selbst in den Mittelpunkt stellen, was ich auch einfach gerade im letzten Jahr nochmal mir bewusst gemacht habe, mein Körper wird mich nicht enttäuschen, mein Körper ist für mich und wenn ich in ihn investiere, ist diese Energie, diese Kraft, diese Liebe, die läuft nicht ins Leere, sie wird immer ankommen. Aber leider im Außen können wir enttäuscht werden, ja. Und das habe ich mir gesagt, eigentlich den besten Sparringspartner, die beste Freundin oder bester Freund, der steckt in mir. Und wie habe ich ihn über Jahre behandelt, ja? Er hat das mitnichten verdient, ja, in keinster Weise. Und zu verstehen, boah, ich habe eigentlich den vertrauensvollsten, zuverlässigsten und wohlwollendsten Menschen eigentlich an meiner Seite, ich selbst. Und in diesem starken Teamwork oder aus diesem starken Teamwork heraus kann es alles andere stabil und sicher gedeihen und entstehen. Und dann erst kann ich auch wirklich ehrliche Liebe anderen geben. Aber diesen Switch zu verstehen oder auch umzusetzen und aus mir herauszuarbeiten und nicht von außen das auf mich zu projizieren, das ist halt so wichtig und eigentlich auch sehr oft eben diese Ursache, warum man überhaupt auch in eine Essstörung kommt, weil man das, was außen an einen herangetragen wurde, gespeichert hat, daran geglaubt hat, aber sich selber völlig daran verloren hat. Und da eben genauer hinzuschauen, ist Arbeit und ist nicht immer leicht und braucht Zeit, aber eigentlich sind es Schritte, die wir dann auf uns zumachen, um dann aufs Neue wieder gemeinsam mit unserem Körper Hand in Hand loszugehen ins weite Leben, in all diese Möglichkeiten und Chancen, die sich uns tagtäglich auftun, wenn wir endlich dafür auch die Augen haben und das Herz dafür öffnen können und nicht alles sich eben um so eine Last, um diese Sucht dreht, obwohl das Essen genauso ist, eigentlich gut mit uns meint und die Lebensenergie ist, die wir brauchen, um eben dieses vielfältige, wunderbare Leben zu leben, was ein jeder von uns nur einmal geschenkt bekommt, ne?
Ja, absolut.
Puh, meine Liebe, das ist sehr, sehr, ich finde es so wertvoll und so, ich finde auch diese Parallel hier nochmal zu sehen und aber genauso einfach auch auf diese Art von Essstörung auch nochmal genauer hinzuschauen und die auch darauf aufmerksam zu machen und all jene, die sich auch jetzt draußen zuhören, dass sie, auch wenn man eben, sage ich mal, das vermeintlich von außen nicht ansieht, weil man eben nicht klassisch mager ist, wie man immer so denkt, in der Essstörung sein zu müssen. Nein, die Essstörung hat, wie ich zu Anfang meinte, so viele Gesichter und man kann es nicht immer einer Person ansehen, ja. Und sage ich mal beispielsweise auch Adipositas heutzutage, das ist auch eine Form von oft, dass eigentlich eine psychologische Sache dahinter steckt, ja, auch eine Unzufriedenheit, wo man auch mit Essen kompensiert. Deshalb, da muss man manchmal einfach auch ganz anderen Ansatz pflegen, um Menschen auch aus dem Übergewicht herauszuholen. Und das ist nicht immer nur eine Bequemlichkeit oder unkontrolliert oder nein, das ist oftmals einfach, dass die selber auch eben psychische Probleme vielleicht auch haben oder einen inneren Mangel oder einfach auch unzufrieden sind oder Schicksale erleidet haben. Und ich finde, wir dürfen einfach auch Übergewicht nicht so abstempeln als Beispiel, genauso wie wir auch eben magere Erscheinungen ernst nehmen müssen. Aber das hat, wie gesagt, so viele Gesichter und den meisten. Oder man muss einfach dahinter schauen, um den Menschen wirklich dort abzuholen, wo er eigentlich seine Hilfe braucht. Und jede Form, jede Art, auch beispielsweise der Essstörung, ist wichtig und ernst zu nehmen. Und wir dürfen uns selber nicht zurücknehmen oder meinen, man ist dann noch nicht krank genug, wenn man nicht irgendwie so und so wenig wiegt. Nein, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Problem hast, wenn du dich darin ausgeliefert siehst, wenn du da spürst, dass es dir nicht gut geht, dann hast du immer das Recht, dir Hilfe zu holen. Und du nimmst da keinem anderen irgendeinen Platz weg. Nein, wenn du Hilfe brauchst und das Gefühl hast, dass dich und jemand unterstützen muss, dass du da selber nicht zurechtkommst, dann habe Mut und gehe den Schritt. Und manchmal ist es auch so, dass man vermeintlich, das höre ich halt auch sehr oft, dass man einem ja vermeintlich gut geht. Aber das ist auch wieder so das nächste Problem. Wir wissen nicht, wie es in unserem Körper ausschaut. Und deswegen, ich sage auch immer, wir müssen uns auch mit der Wahrheit konfrontieren, denn nur so können wir auch etwas ändern. Das heißt, zum Arzt gehen oder wie bei mir damals auch die Angst war, überhaupt mal zum Frauenarzt zu gehen. Wir müssen hinschauen, um zu sehen, woran wir arbeiten müssen. Und manchmal kann so gerade auch, wenn auch nochmal ein Arzt oder Ärztin nochmal draufschaut und uns sagt, du, es steht sehr schlecht um dich als Beispiel, ne? Was man vielleicht selber manchmal gar nicht spürt, weil die Krankheit einem so die Gedanken verquirlt und auch die Selbstwahrnehmung, wie du auch richtig sagst, ne? Wenn das jemand von außen dann sagt, das auch ernster nehmen, auch wenn man das vielleicht manchmal selbst nicht so sieht. Aber gerade in der Essstörung ist die eigene Wahrnehmung völlig verquirlt. Und deswegen seid eigentlich so dankbar, wenn euch Freunde, Familie, Außenstehende darauf ansprechen, auch wenn es weh tut und ihr das eigentlich nicht hören wollt. Aber sie wollen euer Leben retten. Aber am Ende seid ihr selbst, die euer Leben retten könnt. Aber ihr könnt nicht alles wissen, wie ihr vorgehen sollt. Und deswegen sucht euch Hilfe. Und jeder hat diese Hilfe verdient und sehr oft einfach auch nötig. Ne?
Ja, hast du sehr schön gesagt.
Meine Liebe, ich bin so dankbar auch eben über deine Zeit heute, über deine Geschichte, über dein Weg da raus und mit welcher Liebe auch man in deiner Stimme hört, aber eigentlich auch nur das innere Kind, was über die Jahre einfach sich darin verrannt hat. Und ich glaube, du hast eigentlich zwei Kinder, die du gerade mit ganz viel Liebe in den Arm hältst. Und das ist genau auch richtig so. Und du trägst diese Liebe in dir und ich glaube, deine Tochter ist es jetzt schon sehr, sehr stolz auf dich, genauso wie dein inneres Kind sehr, sehr stolz auf dich ist. Und du kannst vieles besser machen als auch deine Mama, ja. Und ich glaube, dass du da einen ganz, ganz starken Weg hinter dir hast und ein ganz, ganz auch tolles Leben noch vor dir hast, in Freiheit, in Unbeschwertheit und auch in Dankbarkeit vor allem für deinen starken Körper, der das auch alles mitgemacht hat, ja. Und ja, ich hoffe, dass all jene da draußen auch eben diese Liebe für sich selber auch aufbringen, weil wir es wert sind und wir es verdient haben und wir uns Dinge nicht erst verdienen müssen und vor allem auch nicht irgendwelchen Erwartungen gerecht werden müssen, sondern unserer selbst. Aber um selbst gerecht zu werden, müssen wir uns kennenlernen, uns finden, ja, und eben nicht in den Glaubenssätzen verrennen. Von daher schaut genauer hin, nehmt euch selbst in den Arm und zieht euch gemeinsam mit Unterstützung aus diesem Loch raus, weil das fühlt sich einfach auch wie die Hölle an. Ich weiß, was eine Sucht mit sich bringt. Und das Leben wartet leider nicht, aber manchmal braucht es nur einen Schritt durch die Tür und dann sieht man erst, wie bunt und schön das Leben sein kann. Genau. Meine Liebe, Chrissy, ja. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Wärme, für deine Aufrichtigkeit hier einfach. Ich fand, das konnte man so spüren. Und ich glaube, du hast vielen da draußen auch ins Herz gesprochen. Und vielleicht ist dieser Podcast hier auch das Veränderungspotenzial für all jene da draußen, die das auch vielleicht selber sich nicht eingestehen haben, genauso wie der Podcast damals dir geholfen hat. Das wünsche ich euch da draußen, dass das euch im richtigen Sinne motiviert, bewegt und auch animiert, etwas zu verändern und genauer darauf hinzuschauen oder sich Hilfe zu holen. Genau. Ja. Liebe Chrissy, Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung dass ich das teilen durfte. Weil, wie du sagst, ich wünsche mir halt auch nur, dass die Leute aufmerksam werden und das erkennen und sich Hilfe nehmen. Weil die Hilfe, wie du schon gesagt hast, das haben wir halt einfach alle verdient, gesund zu sein, unseren Lebensweg gesund zu bestreiten.
Genau so. Dann beenden wir doch mit diesen schönen Worten den Podcast. Ich sage nochmal danke auch fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffentlich dann in der neuen Woche seid ihr auch wieder dabei. In diesem Sinne, auf Wiederhören!